Liebe Freunde draußen an den Geräten, manche von euch wissen ja, dass ich mir ganz zu Beginn meiner Teilnahme hier beim Projekt, ich war ja mal ein Stretch Goal bei Patreon damals noch, da habe ich mir direkt zum Einstand den Arm gebrochen. Und wie habe ich mir den Arm gebrochen? Ja, das Radiusköpfchen beim Klettern in der Halle. Und heute stelle ich mich meinen Dämon und probiere mal ein Spiel aus, bei dem man klettert und als emotionales Support-Eichhörnchen mit mir an der Kletterwand, André Peschke.
Ja, schon den Karabiner eingehakt. Ich bin ja Alpen-André bekannt. Warum lachst du da?
Ja, ja.
Ich war
von Berg bis Tal.
Ich war früher ja im Alpenverein. Habe sogar auch ein kleines Klettertrauma. Habe ich das schon mal im Podcast erzählt, dass ich
mehrmals, glaube ich,
in meiner Jugend echt wie meine Betreuerin abgestürzt ist?
Oh, das weiß ich, glaube ich, gar nicht. Nee, du hast mehrmals davon erzählt, dass du im DRV warst und vor deinem Bergturn, aber von einer abgestürzten Betreuerin.
Uff. Ja, genau. Wir sind.
Ist es was für diesen Podcast oder heben wir uns das für ein anderes Mal auf?
Ich weiß es nicht. Wenn wir schon hier über traumatische Klettererlebnisse sprechen, wollte ich gleich signalisieren, da kann ich mithalten. Ich habe früher auch mal Steinwandklettern gemacht und eine von denen, die uns da betreut haben, war jung und dumm und hat gedacht, sie klettert da mal ohne Sicherung rauf und ist nicht gut gegangen. Also sie hat das überlebt, aber die hatte dann einen Schädelbasisbruch und sowas und lag da unten dann, also wir hingen in der Wand und blickten dann herunter darauf, wie sie da wirklich also in einer Blutlache auf einem Felsen lag.
Eieiei.
Und dann kamen da die Johanniter, glaube ich, mit einem Rettungshubschrauber und haben sie eingesammelt.
Abgefahren. Ja, Klettern ist ein Sport, der durchaus Risiken mit sich bringt, vor allem, weil man da auch ein relativ großes Spektrum hat. Ne? Man kann ja hier in der Fränkischen Schweiz an einen Einsteigerfelsen gehen, wo man von Kindern überholt wird, oder man zieht sich einen der 8000er da draußen, dazwischen gibt's irgendwie alles. Es ist ein interessantes Fachgebiet, lustige Leute, interessanter Sport. Die sehen auch alle, wenn man in die Boulderhalle geht, da siehst du auch die größte Menschenmenge mit absolut kerzengeraden, korrekten Körperhaltung, die du je gesehen hast. Ist ganz witzig. Und ist auch durchaus ein bisschen Kletterkultur. Die ist eine Nische, die ist da verbreitet, wo es Kletterfelsen gibt. Ich bin ja in der Nähe der Sächsischen Schweiz groß geworden und habe da auch ein bisschen Kletterkultur mitgekriegt. Das ist da auch so einfach ein bisschen drin. Und auch hier in Franken, wo ich wohne, in der Fränkischen Schweiz, ist das durchaus bekannt und so ist eine nette Community. Es gibt auch ein paar schöne Filme zum Thema Klettern oder Dokumentationen. Mhm. Können wir vielleicht hier auch noch hinten raus ein paar empfehlen. Und Spiele ums Klettern, gar nicht mal so viel.
Gar nicht mal.
Jetzt
so
haben
viele.
Wir alles.
Wir haben aber eines vor uns, ne? Falls Sie sich gefragt haben, mein Gott, warum belästigen die mich mit schrecklichen Bildern in meinem Kopf?
Ja.
Weil wir über ein herziges, freundliches, niedliches Kletterspiel sprechen wollen. Darum.
Ja, interessant. Und so ein bisschen vielleicht auch abschweifen über das Klettern in Spielen im Allgemeinen. Kommt ja immer wieder mal vor, ist in Spielen aber meistens so trivial wie eine Cutscene anschauen. In dem Fall ist es ein bisschen involvierter. Jussant oder Jussant, ich weiß nicht, wie man es im Französischen ausspricht. Das ist ein Spiel, das kommt.
Wir vermuten, dass es Jussant gesprochen wird.
Wir vermuten es einfach. Ja. Ne? Ich habe keine einzige Unterrichtsstunde Französisch in meinem Leben gehabt. Ich bin ja eins dieser Lateinkinder.
Oh.
Hat mir aber auch nichts genützt.
Der feine Herr. Ja. Ich habe ja Französisch gelernt in der Schule und ist inzwischen wieder zu 95% vergessen.
Ausgezeichnet. Na gut, dann haben wir, kommt von Don't Not jedenfalls, wird auch von denen im Eigenpublishing rausgebracht für PlayStation 5, Series X und S und den PC. Don't Not, falls ihr sie nicht kennt, sind die von Life is Strange, das französische Studio, und die haben hier ein kleines Indie-Game rausgebracht. Es ist nicht sonderlich groß oder umfangreich, das ist in 4 Stunden, wenn man sich Zeit lässt, maximal 5 durchgespielt, und das versetzt uns in so eine mysteriöse Welt, die uns gar nicht so sehr erklärt wird am Anfang, als ein namenloser, schweigender Protagonist, ein junger Mensch, der da auf eine Art Wüstenwelt, die voller so Relikte der Seefahrt damit ausgekleidet ist. Man sieht also da Schiffswracks und so weiter, ehemalige Korallen, aber kein Tropfen Wasser. Und er geht da auf einen riesigen, turmförmigen Berg zu. Und er klimmt den einfach. Und das ist so ziemlich das Spiel.
Ja, also ein bisschen Journey-inspirierter Einstieg, würde ich sagen. Bei Journey ist es ja auch der große Berg in der Ferne. Da muss man natürlich erstmal zum Berg laufen. Jetzt hier wurde der Berg schon zum Propheten getragen, sozusagen. Mhm. und es geht eigentlich nur die ganze Zeit nach oben. Ja? Es wird einfach nur geklettert.
Ja, das ist das Ziel des Spiels, um den Weg nach oben zu finden und vielleicht auch ein bisschen rauszufinden, was hier eigentlich los ist, wer der junge Mann eigentlich ist oder die junge Frau ist eigentlich relativ offen und was das alles soll, was hier passiert ist, in welcher Welt wir uns befinden. Das ist offensichtlich nicht die Erde, es, oder vielleicht ja auch in ferner Zukunft oder in, es ist alles sehr vage und offen und es ist aber lange nicht so vage wie in einem Journey, wo alles auch ein bisschen abstrakter ist, wo alles ein bisschen unvertrauend wirkt. Hier streift man durch die Hinterlassenschaften von Zivilisationen, durch Werkstätten, durch Wohngebäude im weitesten Sinne. Das ist alles voll mit Hinterlassenschaften und Relikten und das ist deutlich fassbarer, greifbarer auch als Szenario, als dieses sehr, sehr vage Journey, muss ich sagen.
Ja, das ist erheblich konkreter. Aber ist auch so vom Aufbau. Ne? Du bist in dieser Welt, du läufst durch so eine Wüste, da steht dann so wie ein, weiß ich nicht, noch steilerer Ayers Rock, diese einsame Felsformation mittendrin.
Ein Säulenberg, der ziert ja auch das Cover des Spiels. Mhm. Das kann man sich wirklich so vorstellen, dass da einfach ein riesengroßer Felszylinder steht, dessen Spitze man nicht mal sieht.
Genau, wie so ein Hochhaus, nur halt als Berg, steht mitten in der Wüste. Und man weiß nicht, wo bin ich hier, was ist hier passiert, ist das die Erde? Ja, werden wir einen Kommentar über die Klimakatastrophe hier erhalten? Ne? Geht es dann darum, wie wir die Erde zugrunde gerichtet haben und so weiter und so fort? Und dann stellt sich halt nach und nach raus, was ist das hier überhaupt für eine Welt? Worum geht es hier? Was ist der Ziel der Übung? Warum klettert unsere Protagonistin oder unser Protagonist, so ganz klar ist nicht, welches Geschlecht das überhaupt sein soll, warum klettert er oder sie da nach oben? Wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht. Das ist, müssen wir auch eigentlich gar nicht wissen. Das ist angenehm simpel als Spielziel. Wir müssen da hoch. Und es ist letztendlich, die Aufgabe ist, den Weg zu finden. Und eben nicht nur die Route sozusagen zu erblicken, okay, hier muss ich hoch, sondern das auch noch durchzuführen. Weil in Jesang, das heißt übrigens Ebbe auf Deutsch. Das ist ein französisches Wort für Ebbe, den Rückgang des Meereswassers, passt ja auch irgendwie zu einer Welt, wo die offensichtlich irgendwie mal unter Wasser stand und jetzt nicht mehr, aber was es damit auf sich hat, dazu kommen wir vielleicht später.
Das ist übrigens auch so, ne, so ein typisch französischer Move, einfach mal so dieses französische Wort, das nun wirklich keiner kennt, zu benutzen, weißt du?
Ja.
Also einfach mal so, bam, und du denkst dir so, je vais. Und dann hinterher so, das ist sowas wie Ebbe, so wie sie es erklären, ist es ja noch nicht mal einfach nur Low Tide, sondern es ist das ausgehende Wasser bei quasi ne, im Prozess der Ebbe. Aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall völlig bekloppt. Gibt einem aber auch, gibt einem überhaupt kein. Es ist wirklich, es ist einer von diesen Spieletiteln, wo eigentlich irgendjemand im Marketing wahrscheinlich die ganze Zeit so Zigarette rauchend hin und her gelaufen ist, wie vorm Kreissaal und hat gesagt, Leute, die Leute sehen das im Shop und die wissen nicht, worum es gehen soll. Das müsste eigentlich Climbing Game heißen, aber, aber ich bin kompromissbereit. Kommt ihr mir doch auch entgegen.
Oder Karabiner, man könnte es auch Seilschlinge nennen.
Ja, so. Ja, genau. Upwards, irgendwas, ja. Aber doch nicht Jusson.
Naja, es gibt durchaus eine Story-Relevanz dafür, aber wir klettern dann da hoch. Und anders als in den allermeisten Spielen, wo Klettern eben völlig trivial ist, man denke an die Uncharted dieser Welt, ja, man denke an so ziemlich jedes andere Open-World-Spiel, wo du eine Gegend erkundest mit Kletterrouten und da einfach eine Taste drückst und deine Spielfigur klettert da automatisch hoch und kann praktisch nicht abstürzen. Meistens ist die Kletterroute so mit weißem Vogelkot, ja, oder mit gelber Farbe markiert. Vielleicht leuchten die Klettergriffe auch irgendwie noch hervorgehoben, dass man sie ja nicht übersieht.
Vielleicht haben lokale Stämme es irgendwie markiert.
Ja, mit bunten Fahnen und so Tüchern, so dass man auch definitiv sieht, wo es lang geht. Und das ist.
Oder Malereien am Fels, irgend sowas, ja.
Ja, stimmt, ja. Und das ist etwas, das hat uns das erste Mal, als wir Spiele so uns beibrachten, ich glaube, das dürfte eins der ersten Uncharted gewesen sein, wo das für mich so wirklich auffallend und neu war. Da kann man auch eine coole Skriptsequenz einbauen, wo der Fels bröckelt und unser Held oder unsere Heldin rettet sich dann doch nochmal mit einem gewagten Sprung. Das alles läuft eigentlich auf Schienen, aber der Spieler drückt halt trotzdem eine Taste, um weiter auf der Schiene vorzukommen. Deswegen kann man das Gameplay schimpfen. Aber das Klettern in den Spielen der letzten Jahre war in der Regel völlig trivial. Ja. Und jetzt kommt hier ein Spiel um die Ecke und sagt, ne?
Jetzt kommt Jusson und sagt, Es ist weiterhin völlig trivial. Aber du musst mehr Tasten drücken.
Ja, ich möchte das Death Stranding des Kletterns sein.
Ja, das weiß ich nicht. Also das Ding ist, um es gleich mal zu erklären, man steuert im Grunde genommen die linke und die rechte Hand im Zugriff durch den linken und den rechten Trigger. Also es gibt auch hier deutlich erkennbare Griffpunkte am Fels, hervorstechende Steinchen, metallene Ösen, auch einfach so typische in den Fels getriebene Steigeisen und so weiter und so fort.
Manchmal sogar einfach nur Leitern.
Ja, genau, manchmal einfach nur Leitern und dann musst du halt linke Hand zugreifen, rechte Hand zugreifen, linke Hand zugreifen, rechte Hand zugreifen und kletterst dann dadurch. Du steuerst die Richtung der Fortbewegung dann mit einem Analogstick. Das ist jetzt also nur nicht jetzt irgendwie jede Hand einzeln, sondern du sagst so ungefähr in diese Richtung und dann reckt unsere Protagonist da so seinen Arm nach oben und dann greifst du eben mit linker und rechter Hand immer so abwechselnd zu. Das ist das Modell von dem Ganzen. Und das klingt kompliziert und man braucht auch ein bisschen, bis man da so einen gewissen Rhythmus entwickelt für. Es ist aber, am Ende ist das Klettern immer noch scheiß simpel.
Ja, das stimmt allerdings. Das prinzipielle Klettern in dem Spiel ist todsimpel. Es gibt hier und da auch andere Spiele, wo das Klettern versucht wird, ein bisschen involvierter zu machen. Man denke an The Climb von Crytek in Frankfurt, dieses Virtual Reality Kletterspiel, das auch spielerisch sehr nah dran ist an dem, was Horizon, wie hieß das mal, Call of the Wild gemacht hat. Call of the Mountain. Call of the Wild war irgendwas anderes. Call of Juarez? Nee, das verwechsel ich schon wieder.
Call of the Wild war doch The Hunter, glaube ich. Das war das Jagdspiel.
Stimmt. Gut. Ja, jedenfalls,
es gibt sehr viele Calls, die uns hier so erreichen.
Jedenfalls dieses Horizon-VR-Spiel hat eben auch so eine ähnliche Klettersteuerung. Ja. Mit diesen Motion-Controllern ist es natürlich viel einfacher, so einen Klettergriff auch so wirklich sozusagen zu packen. Aber auch da ist
Aber es fühlt sich extrem ähnlich an. Also ich musste die ganze Zeit auch an The Climb und an das Call of the Mountain denken. Das Chisson ist das gleiche ohne VR. Das heißt schlechter.
Mhm. Stimmt, du bist nicht so immersiv dran. Allerdings in VR haben Kletterspiele auch diesen seltsamen, diese seltsame Trennung zwischen dem, was du spielst und dem, was dein Gleichgewichtssinn und dein Körpergefühl dir mitteilt, was dazu führt, dass man das Gefühl hat, eine riesige Wand durch die Gegend zu schieben und nicht sich selbst an einer riesigen Wand zu bewegen. Ja. Jedenfalls hatte ich in diesen VR-Kletterspielen dann auch irgendwann den Dreh raus und habe mich dann es würde es keine Schwerkraft geben, von einem Griff zum nächsten gehastet. Also
wie
nicht
so ein Äffchen durch
Griff,
den Baum.
Ja, richtig, ne, genau. Nicht so Griff ziehen, Griff, nicht, wie sich vielleicht der Game Designer gedacht hat, ne, so behutsam, kontrolliert, konzentriert, sondern patsch, 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 patsch. Ja, wie im Comic ein Affe eine Wand erklimmt.
Exakt.
Und so geht das auch in
Gisson. Genau. Ja. Ganz genau so. Am Anfang ist es noch so ein und jetzt hier und jetzt hier und nach ungefähr, weiß ich nicht, einer Minute ist es so.
Richtig. Man hat dann irgendwann diesen Rhythmus raus, indem man die Schultertasten loslassen und wieder festhalten muss und das macht man dann einfach automatisch und die Spielfigur, zumindest was die normalen Kletteraufgaben angeht, wo überall Griffe vorhanden sind, die nach links, nach rechts führen, vielleicht sogar einem Überhang entlang, die sprintet unser Figürchen dann aber in Windeseile hoch, dass kaum der Stamina-Balken Zeit hat zu schrumpfen. Das ist auch so ein Element, ne? Das bringt hier praktisch Gameplay rein, ja, wo der Nathan Drake gerne mal 3 Stunden an der Felswand hängt, wenn man gerade auf dem Klo ist, ist hier aber irgendwann Schluss. Und der Stamina-Balken schrumpft und schrumpft und zwischendurch kann man auch mit dem Druck auf den linken Controller, auf den Analogstick, ein bisschen die Arme ausruhen. Das ist ganz nett gemacht. Das ist tatsächlich etwas, was beim echten Klettern total wichtig ist. Den Unterarm mal ausschütteln, vielleicht so ein bisschen auszuklopfen, damit er nicht so schnell zumacht. Denn Klettern ist total anstrengend für die Hände, sprich die ganzen Muskeln im Unterarm werden benutzt. Das fand ich ein sehr schönes Detail. Und
verbraucht aber auch hier keinerlei Ausdauer, wenn du stillstehst, nur in Bewegung.
Mhm. Stimmt. Und es gibt immer so einen letzten Gnadenrest an Ausdauer, den kann man sich sozusagen, mit dem kann man sich auch noch bis ins Ziel retten. Ja, da muss man halt immer wieder öfter Pausen machen.
Und seltsamerweise wird deine Ausdauer komplett wiederhergestellt, wenn du dich irgendwo neu einhängst. Also das Spiel hat 2 Ressourcen, nämlich einmal die Ausdauer, die Figur und dann, du hast tatsächlich, das ist sehr angenehm, ein Sicherungsseil. Das ist geradezu eine richtige Innovation. Es kann sein, dass es bei The Climb das auch schon gab. Ich glaube, da wurde es automatisch immer so eingehängt, meine ich. Aber ich bin mir nicht sicher.
The Climb hatte, ich glaube, keine Sicherung. Ich glaube, da dienten die Sicherungshaken lediglich als Checkpoints. Das kann sein, aber ja. es war kein Seil simuliert.
Vielleicht war es nicht sichtbar. Aber auf jeden Fall, Richtig. Hier hat man ein Sicherungsseil. Da schnalzt der Kletterer und Alpinist anerkennend. Ja. Und es ist tatsächlich auch so, dieses Seil ist jetzt nicht endlos lang, sondern, das wird auch sehr schön kommuniziert, das Seil startet, glaube ich, blau und verfärbt sich langsam Richtung Rot. Und dann wird es halt knapp, dann ist das Seil bald zu Ende. Und dann musst du einen neuen Ankerpunkt finden, wo du das Seil quasi neu einklingst und dann kannst du es hochziehen und dann von dort aus wieder mit voller Seillänge weiterklettern. Das ist eigentlich super umgesetzt sozusagen. So eine Problematik gibt es auch im wahren Leben. Du kannst ja auch nicht so viel Seil immer mitschleppen als Bergsteiger, dass das den ganzen Berg hoch reicht. Genauso wie auch dieses Ausdauersystem. Es ist praktisch scheißegal, ehrlich gesagt, leider, weil also du findest immer genau im richtigen Abstand neue von diesen Einhakpunkten und die Seillänge war im gesamten Spielverlauf ein einziges Mal ein kleines Problem.
Ach, du auch?
Ja, weil ich
bei mir war es auch exakt eine Stelle, wo ich festgestellt habe, nee, so komme ich hier nicht hoch. Hier habe ich zu viele Zwischenhaken gesetzt. Genau. Da ist das Seil zu kurz. Da muss ich nochmal zurückklettern. Da habe ich Mist gebaut. Aber schön, dass es auch bei dir nur einmal passierte.
Ja, genau. Also sehr schön. Man kann auch zwischendrin selber nochmal so einen Haken in die Wand schlagen und da einen Karabiner setzen sozusagen. Also so einen Zwischensicherungspunkt, damit man nicht irgendwie, wenn du schon 20 Meter hochgeklettert bist, 20 Meter runterfällst, bevor du überhaupt erstmal den Punkt passierst, an dem dich was auffangen könnte.
Richtig. Ist praktisch ein Safe, ein Quicksave oder praktisch ein Speicherpunkt, ein Rücksetzpunkt, weil du an der Stelle dich dann einfach am hängenden Seil wieder hochziehen kannst und dann bist du wieder an der Stelle, wo du deinen Karabiner reingehauen hast und kletterst da weiter. Das ist auch eine schöne Idee. Die sind limitiert.
Es wäre schön gewesen. Ne? Also wie gesagt, das ist schon ganz praktisch, weil dann musst du halt vielleicht weniger neu hochklettern. Es wäre so leicht gewesen allerdings, hier auch realistischerweise umzusetzen, dass wenn du die nicht in regelmäßigen Abständen setzt, du so weit runterfällst, dass du halt trotzdem Schaden nimmst. Ne? Weil man kann sich ja vorstellen, natürlich fängt dich dann so ein Seil trotzdem auf, aber dann klatschst du da an die Wand und du bist trotzdem irgendwie schon 20 Meter gefallen und hast eine enorme Beschleunigung, mit der du dann in dein Geschirr gehauen wirst und so. Also eine enorme Distanz runterzufallen, selbst wenn du quasi gesichert bist, ohne dass dich ein Mensch sichert. Normalerweise, ne, wenn du hast da normalerweise jetzt bei sowas wie das, was ich gemacht habe, dieses Steinbeinklettern, da steht unten jemand und sichert dich und hält das Seil unter Spannung. Das heißt, du fällst dann höchstens ein paar Zentimeter, bevor der dich dann hält. Ne? Hat das Seil meistens noch um einen Baum gewickelt oder sowas, weil dann einfach nur mit Körperkraft halten geht, nur wie wenn wir Kinder damals geklettert sind. Bei einem Erwachsenen oder sowas musst du dann noch zusätzlich ein bisschen was veranstalten. Aber wenn du alleine kletterst und dich selber sicherst, dann sicherst du dich halt, indem du das in so einen Haken dann einhängst und dann fällst du zwar runter und dann, ne, aber alles, was du sozusagen an Seil hochgetragen hast, fällst du erstmal runter, bevor das dann in diesem Haken hängen bleibt. Da gibt es auch noch Equipment, das das irgendwie entschärfen kann, aber nicht in einer so primitiven Welt wie dieser. Langer Rede, kurzer Sinn. Es wäre geil gewesen, wenn das Spiel gesagt hätte, wenn du zu tief runterfällst, ist das schlecht für dich. Sorg dafür, dass du dich anständig sicherst, aber das ist dem Spiel leider egal.
Nee, es gibt keine Lebensenergie, man kann keinen Schaden nehmen. Dieser fehlende Sicherungsmensch wird auch ersetzt durch seltsame Geräte, in die unser Protagonist regelmäßig sein Seil einsetzt und dann das Klettern beginnt. Die sind in der Wand angebracht, an jeder Stelle, wo es Klettermöglichkeiten gibt, dient sozusagen als Seilauslasser, aber eben auch Seilfesthalter, wenn man stürzt. Aber selbst wenn man keinen einzigen Rücksetzpunkt, keinen einzigen Karabiner in die Wand jagt und nach 20 Metern einfach mal fällt man. Und selbst wenn man dann auf den Boden fällt, dann steht unsere Figur wieder auf. Es ist immerhin, ich finde, akustisch sehr gut gemacht. Die Geräusche vom Abrutschen, vom ins Seil fallen, vom Knirschen des Seils, das hat mir echt gefallen. Die haben da ein paar sehr, sehr nice Audio-Samples mit eingebaut, die auch wirklich dem echten Klettern und der Mühe und dem Stress da nahe kommen. Aber es bleibt eben leider konsequenzlos.
Ja, also ja, ich fand auch so, die Tonkulisse ist im Großen und Ganzen schon sehr gelungen. Auch so einige der Umgebungsgeräusche später ist zum Beispiel dann Sturm angesagt und wie dann der Wind da so heult, das ist schon echt gut gemacht. Das hat mir gefallen. Ich hätte mir noch gewünscht, so ein paar so typische Geräusche zu haben, die ich mehr mit sowas verbinde, so das Klappern von Karabinerhaken am Gürtel und solche Geschichten, aber mein Gott.
Ja, nur hat er ja keinen Karabinerhaken, sondern eher dieses magische blaue Seil, was auch so ein bisschen so übernatürlich ist, weil es eben nicht sich selbst sichert und dann auch, ne, mit einem Handgriff dann wieder praktisch in seinem Inventar verschwindet und sich da unten löst. Es ist also alles ein bisschen, ich glaube, das soll man auch als Spieler nicht so viel hinterfragen, sagen sich die Entwickler, sondern viel lieber soll man das, die Vertikalität, das Leveldesign und die Umgebung und die Geschichte, die sich da versteckt, damit soll man sich beschäftigen, sagt hier der Lead-Designer hinter den Kulissen, der gerade den Podcast hört. Ja. Was ist denn damit?
Auf Französisch.
Ja, natürlich, das auch. Yeah.
Talk about the game design.
Das ist nicht Französisch.
Doch, doch, bestimmt. Doch, doch. Wer von uns beiden hat denn Französisch studiert quasi?
Ach so, ja.
Aber ja, also, ja, das Spiel ist eins von diesen netten, kleinen Casual-Narrative-Games mit Beschäftigungstherapie dazwischen. Und das ist hier tatsächlich sogar ein bisschen ausgeprägter. Es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie einfach nur so durchlaufen könnte. Man muss immer so ein bisschen gucken, wo geht's denn weiter. Das Spiel lässt sich auch so ein paar Sachen einfallen. Es hat so ein eigentlich eine magische Komponente, diese Welt.
Ja.
Weil wir haben so einen kleinen blauen Blob dabei mit Augen. Also so ein niedliches, kleines, krötenähnliches, pummeliges. Sieht ein bisschen aus wie Spot aus The Whispered World, den ich so geliebt habe. Ne? Und das kann Signale aussenden und dann fangen zum Beispiel Ranken von Pflanzen in der Umgebung an zu wachsen und die haben große Dornen und an denen können wir wieder hochklettern. Oder andere Pflanzen, die beginnen dann so, weiß ich nicht, so feste Knospen oder Luftwurzeln auszubilden und auch an denen kann man hochklettern. Und da muss man immer so ein bisschen schauen, wo geht's denn lang, wo ist vielleicht so eine Pflanze, wo muss ich irgendwo vielleicht hochspringen, man kann springen, sogar einen Doppelsprung quasi machen und sich dann irgendwo nochmal festklammern, vielleicht geht der Weg auch ein bisschen weiter links weiter. Ja, und das ist so ein bisschen so eine Orientierungsaufgabe, ein bisschen Timing hier und da. Nie besonders anspruchsvoll, aber nett, ne? Nett, so ein Orientierungsding halt.
Die Herausforderung hier und da ist tatsächlich ein bisschen zu gucken, wo geht's denn lang? Weil die, wo muss ich denn überhaupt hin? Wo kann ich denn entlang klettern? Denn das Leveldesign ist wirklich, das hat mir gefallen. Es ist schon sehr vertikal. Und das ist was Ungewöhnliches. Ne? Wir haben es hier mit so einem narrativen Erkundungsding zu tun. Ich würde auch sagen, ne, die Grundatmosphäre des Spiels würde ich irgendwie als hypnotisch bezeichnen, weil das ging leicht von der Hand, das Klettern. Es ist eine fremde Welt, die verändert sich auch. Man hat es hier mit so einer Art, man möchte sagen, Biome zu tun oder verschiedene Abschnitte, die sich auch durchaus unterscheiden. Und das gibt hin und wieder wirklich ganz, ganz nett gemachte, auch komplexere Levels und Umgebungen, wo man echt gucken muss, what the fuck, wo muss ich denn jetzt lang? Oder wie komme ich denn dahin, wenn man so ein bisschen angeteasert sieht, hier ist irgendwie so ein kleiner Point of Interest, das ist vielleicht optional, ne? Hier gibt's Räume, wo man irgendwie Wandzeichnungen sichtbar machen kann oder sowas wie Gebetsmühlen, die man drehen kann, dann leuchten die und das gibt jetzt nicht wirklich eine Information, aber vielleicht später am Ende des Spiels ein Achievement oder ein Trophäe, je nach Plattform und das ist auch hier und da mal angedeutet und da kann man vielleicht auch mal nur an den Abgrund gehen und sich da runterlassen, um da vielleicht einen Alternativweg oder so ein bisschen was Versteckteres zu finden, aber es gibt eigentlich immer relativ offensichtlich den richtigen Weg weiter, den Weg nach oben. Deine Begleiterkreatur kann hier auch sozusagen einen kleinen Kompass aktivieren und dir zu sagen, wo du eigentlich hin musst. Das ist spielerisch gar nicht mal so viel.
Wobei, dieses Ortungsfeature finde ich so nutzlos, weil es ist meistens ist nach oben. Also, ach nein, das ist ja nicht wahr.
Ja, manchmal aber auch musste ich gerade hin, manchmal sogar ein Stück bergab. Also ich habe es ab und zu benutzt, weil es auch durchaus mal Umgebung gab, wo es sehr viel dieser verschwundenen, mysteriösen Zivilisation zu erkunden gibt. Also sehr viele Innenräume, sehr viel bewohnter Teil dieses Felsens, wo es dann auch ein bisschen fast schon verwirrend ist, wie es da eigentlich alles zusammengehört und wo ich jetzt eigentlich hin muss. Und da hat mir das durchaus ein bisschen geholfen. Hier und da macht man auch so Dark Souls-esque-mäßig sich den Rückweg leichter, indem man Punkte erreicht, wo man sozusagen Abseilpunkte rausklappen kann an der Felswand, so dass man, wenn man wieder runter will, wenn man wirklich Backtracking betreiben wollen sollte, dass man dann sozusagen sich den Rückweg deutlich leichter macht. Aber ich habe kein einziges Mal das Bedürfnis verspürt, Backtracking zu betreiben. Du?
Nee, also erstmal so nochmal ganz kurz, weil du bist ja über viele Dinge so weggaloppiert, möchte. Ich finde es nicht hypnotisch. Ich fand es größtenteils brachial langweilig. Okay. Ich finde das, also die Levelgestaltung ist schon nett und einfallsreich mit diesen Elementen, aber das Ausführen ist halt einfach fast, kurz vor Schluss kommen ein paar Spielelemente, wo du mal wirklich ein bisschen gucken musst, so wie passe ich so einen Sprung, aber die meiste Zeit ist das Klettern einfach nur strunzöde gewesen. Und
ich war strunzöde, wirklich, ich fand das angenehm mild engagiert irgendwie, wie ich mich da so durchgeklettert habe. Ich konnte nicht völlig geistig wegdriften und mich langweilen, Aber es war auch nicht so, dass es mich gefrustet hat, dass ich gestresst war, dass ich irgendwie in irgendeiner Form in diesem Lean-Forward konzentrierten Gaming war. Und so fand ich das eigentlich eine angenehme gameplaymäßige Begleitung für ein Spiel dieser Art. Ich meine, sowas spielen wir ja normalerweise als Rätselspiel oder Jump'n'Run im weitesten Sinne, ne? So hier Planet of Ada oder wie das
Lana.
Planet of Lana war, das als Puzzle-Plattformer. Das sind ja meistens Puzzle-Plattformer. Und diesmal ist es halt ein Kletterspiel und ich mochte das. Ich fand das ganz angenehm. Jetzt guckst du mal, da ist die Wand, alles klar. Ich kletter erstmal hier hoch und hier muss ich mich jetzt runterseilen und dann so pendeln, ne, an der Wand lang sprinten, dann springe ich daran und dann wird's dann schon weitergehen. Oh, dann machen wir das jetzt mal. Das war für mich völlig ausreichend.
Ja, genau. So, nur mit mehr. Also das ist, ich finde halt dieses,
so unterscheiden wir uns.
Diese Steuerung alleine ist halt einfach nur, weißt du, das sitzt da und das fühlte sich wieder an, wie früher als Motion Control in Spiele reingezwungen wurde, die es nicht brauchen. Wo du dann so denkst, aber warum, was habe ich denn jetzt davon? Ich hatte nichts von dieses, ja, es war irgendwie minimal engagierter, als einfach nur nach oben zu drücken und Nathan Drake oder Assassin's Creed Dude klettert, ja. Aber dadurch, dass es dann meistens so war, so, ah, okay, hier geht's lang, okay, hier geht's nicht mehr weiter, muss ich wohl springen, springst du und dann geht's wieder weiter, also ich weiß nicht, die meiste Zeit fand ich das eigentlich öde und der Mehrwert dieser neuen Steuerungsart, der stellte sich nicht so richtig ein. Das war so wie, hey, guck mal, wollen wir nicht einmal das Feature nochmal unnötig umständlicher machen, aber ohne, dass es sich irgendwie geiler anfühlt. Bei Death Stranding habe ich den Mehrwert sofort erkannt, dass man gesagt hat, so hey, das von A nach B laufen muss jetzt eine Challenge in sich sein. Und da war diese Balance zu finden, das fand ich war irgendwie eine interessante Anreicherung von Gameplay in ein Element, das sonst super trivial gehandhabt wird. Und hier hat es mich wirklich eigentlich nicht ergriffen. Ich habe zwischendrin Stellen gesehen, wo ich dachte so, ja, wenn sie da mehr auch Wert drauf gelegt hätten, dass es eine gewisse Herausforderung gibt, dann wäre das schon möglich gewesen. Ne? Es gibt ja hinter so ein paar so bewegliche Plattformen, die wie so riesige Windmühlenpropeller da sich drehen und da musst du da im richtigen Moment dran springen. Und dann habe ich gedacht so, ja, ey, wenn es ein bisschen mehr in diese Richtung gewesen wäre, es muss ja nicht gleich zum Hardcore-Plattformer werden, deswegen aber ein bisschen mehr,
ja,
als dass ich jetzt vorher eigentlich immer nur so mache, ja, weiß ich nicht.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich nicht am Ende getraut haben, uns wirklich zu fordern. Das steckt alles mit drin, es gibt Spielmechaniken, die erfordern ein bisschen mehr Können, ein bisschen mehr Skill. Es gibt ja auch mit diesen Felshaken, wo man diese Zwischenspeicherpunkte machen können, durchaus ein System, um hier komplizierte Situationen ein bisschen einfacher zu machen, aber es ist nicht nötig. Ja. Es gibt kaum eine Stelle im Spiel, wo ich diese Zwischenkarabiner wirklich nutzen musste. Ich bin einfach konsequent durchgeklettert, dass das Spiel dann noch irgendwann, hey, du kannst übrigens auch diese Dinger nutzen, ne? um dir eine kleine Pause oder einen Sicherungspunkt an der Wand zu machen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Und ich habe gedacht, ja, Spiel, ich weiß.
Ich hab's sogar.
Also, ist halt nicht nötig.
Am Schluss dann, ganz, ganz, ganz am Schluss, deutet sich ja dann sogar an, dass man mit diesem Seil, ne, mit der Länge des Seils hätte man noch so viel machen können, sodass das, wenn diese Zwischensicherung, dass dann dass dir das Seil ausgeht und du erstmal gucken musst, wo spanne ich das Seil denn lang, um da hochzukommen. Also die Grundlage wäre da gewesen, aber man wollte, glaube ich, eher eben eines von diesen niedrigschwelligen Narrative Games machen. Was schön gewesen wäre, wenn diese Narrative irgendwie geil gewesen wäre. Aber ich muss sagen, ich habe dafür jetzt den offiziellen Genrebegriff entwickelt, Endzeit-Kitsch.
Oh, sehr schön. Die Apokalypse eben nicht als das hässliche, zerstörerische Event, sondern als kuscheliges, hügeliges Event, was uns alle ein bisschen näher bringt und wo wir plötzlich ganz welpenhafte Abenteuer erleben.
Ja, einfach so, guck mal, die Wunder der Natur und die hier sind ja überall sind so diese magischen Elemente, wenn da diese Pflanzen wachsen. Es gibt ja auch immer so zwischendrin, erreicht man ja so riesige Hörner, die wie so, ne, also wenn jetzt hier bei, wo ist das? Ist das Minas Tirith oder so in Herr der Ringe, wenn da das große Horn von Gondor oder so geblasen wird, ne? Und solche Dinger stehen da überall rum, da gehst du hin, da sind futuristisch anmutende Maschinen, die dann zum Leben erwecken, da ist irgendeine seltsame Form von Energie, die auf einmal wieder auftaucht, auf einmal wächst wieder eine Art Gras aus dem Boden, was kein Gras ist, weil die ganze Welt ist ja eher übersät von etwas, das so ein bisschen eher an so Meeresfauna erinnert. Das ist ja so, du am Anfang, du merkst schon, da liegen überall Schiffe in der Wüste. Schiffe in der Wüste bedeutet, alles klar, Umweltkatastrophe. Ne? Hier war mal ein Meer, auf dem sind diese Schiffe gefahren, das Meer ist weg, hier ist nur noch Wüste und sonst irgendwas und denkst, das ist so eine dystopische Klimaapokalypse und das ist es irgendwie auch, aber es ist halt alles erzählt wie so ein netter kleiner Jugendroman, so eine Jugend-Empowerment-Fantasy, da kommt unser junger Held oder unsere junge Heldin und die klettert da jetzt rauf und stellt mal das Wasser wieder an.
Im weitesten Sinne. Die, was ich ein bisschen schade finde, ist, diese Kulisse ist toll. Die hat mir wirklich gefallen. Da ist auch immer wieder was, also wie gesagt, so hypnotisch. Ich war völlig ausreichend angeregt, spielerisch. Hab wirklich die Kulisse genossen und auch die Tatsache, dass man sich wirklich relativ schnell den Weg von A nach B bahnt. Also wenn man jetzt nicht groß rumsucht und sich jede letzte Ecke anguckt, hat das ein okayes Pacing für mich. Die Story wird halt erzählt in ausschließlich eigentlich, also aus der Umgebung selbst wirst du nicht so schlau. Du musst dir dann jede Menge, ich glaube über 50 gibt's im Spiel, so Dokumente anschauen, die du überall finden kannst, so Sammelobjekte. Das sind immer Texte und die sind auch nicht zu kurz. Da bist du teilweise eine DIN A4-Seite am Lesen und die erzählen so aus verschiedenen Perspektiven und auch so, wie diese Dokumente aussehen, auch zu verschiedenen aus verschiedenen Geschichtsäras dieser Welt, die Geschichte, was da eigentlich passiert ist oder halt auch Alltägliches. Natürlich, weil es ja Relikte sind, das ist nicht allzu konkret, da findet man auch erst gegen Ende des Spiels einige Dokumente, wo auch wirklich Tacheles geredet wird und kann sich so auch, ne, weil diese Dokumente das auch nicht unbedingt genau ansprechen, so rauspuzzeln, was hier eigentlich los ist. Vor allen Dingen folgst du einer Forscherin namens Bianca, die sich auch aufgemacht hat, von ziemlich weit unten am Felsen ihr Leben aufzugeben und nach oben zu steigen mit ein paar anderen Leuten, um da irgendwie zu gucken, was los ist und Geheimnisse zu lüften. Und hier und da kriegt man auch mit, ne, dass die Leute irgendwie mal vom Wasser gehört haben oder dass es regnet, aber das eigentlich für Aberglaube halten, das scheint also schon länger her zu sein, die ganze Geschichte. Und dann gibt's auch noch so ein paar Besonderheiten, ne? Die Tage heißen oder die Nächte heißen da nicht Nacht, sondern Sleep, also Schlaf, einen Schlaf später und sowas, statt wie eine Nacht später. Das ist auch interessant. Und selbst das wird auch irgendwie durch die Auflösung der Story, wenn man sie sich da rauspuzzelt, begründet. Aber der Modus ist halt echt nicht so doll. Ich fand das als relativ schnarchig und langweilig und lahm und immersionsbrechend und pacingbremsend, mir diese ganzen Texte durchzulesen. Das habe ich dann irgendwann nicht mehr gern getan.
Ja, die sind halt größtenteils scheiße. Also die sind halt einfach uninteressant. Es gibt die, also der Geschichte von der Bianca zu folgen, hieß die echt Bianca? Ich habe mal irgendwie, oh, egal. Auf jeden Fall.
Ich bin der Meinung. Ich habe mit Bernhard und Bianca gemerkt. Okay. Und
ja. Das ist auf jeden Fall wenigstens so das eine Ding, da hast du halt auch eine durchgehende Protagonistin, die halt von ihrer Expedition nach oben an diesem Felsen erzählt und so ein bisschen so, die auch ab und zu vermittelt, dass offensichtlich da sich unterschiedliche Grüppchen an diesem Felsen in unterschiedlicher Höhe angesiedelt haben, die haben unterschiedliche Aufgaben, die haben ein bisschen kulturelle Unterschiede und so. Das ist noch ganz interessant. Und dann gibt's aber ganz viel, so, wo man so zwischendrin denkt, so, also hätt's jetzt diese eine Schriftrolle gebraucht, wo jemand sich über die ausbleibenden Handwerker beschwert? Ich glaube nicht.
Ja, oder über die Fauna, die verschiedenen Tiere so ein bisschen genauer beschreibt und ihr Verhalten und ihr Habitat. Das ist auch nett, aber irgendwie, nee, das reicht nicht. Es ist einfach, nee.
Es ist, ja, genau. Also es hätte schon gut sein können. Der auch sogar mit dem Umfang, aber es ist halt ehrlich gesagt nicht wahnsinnig engaging, ja. Sondern, und das wussten sie sicherlich auch, deswegen haben sie zu dem einen Kunstgriff gegriffen, wo sie dachten, damit kriegen sie mich, diese Schweine. Ja, sie haben nämlich den niedlichen blauen Blob noch hinzugegeben, weil sie sich gedacht haben, wenn wir so einen niedlichen Blob mit Augen, ja, dir in den Rucksack stecken, dann wird der André wieder schwach und Gott verdammt, sie hatten recht.
Ja, der ist wirklich, der ist super. Der ist auch angenehm fremd. Ne? Das ist keine Katze, das ist kein Hund, das ist einfach so ein kleines Blob-Welpending. Und der quietscht auch, statt zu sprechen, auf eine ganz tolle Art und Weise. Und später im Spiel gibt es eine Szene, wo dieses kleine Tier nur noch wenig Kraft hat. Und wenn man dann die entsprechende Taste drückt, um es zu benutzen, dann quietscht es ganz hilflos und kraftlos. Und das ist so gut designt. Das ist 100%
wirklich brillant gemacht. Vor allem der
100%.
Der sendet ja sonst immer diese magische Schallwelle aus, mit der dann die Pflanzen wachsen. Und das ist normalerweise so ein blauer Impuls, der sich ausbreitet. Dadurch wird das visualisiert. Und wenn er dann krank ist, nennen wir es mal so, dann erscheint nur noch so eine ganz kleine blaue Blase um ihn rum, die dann auch so wegfließt und das ist auch so kraftlos in sich zusammenbricht und das ist, oh mein Gott, der blaue Bluff, schnell, kletter hoch, bewegt, was machst du denn, du musst klettern.
Super. Also das ist wirklich, das ist billig, aber es ist 100% wirkungsvoll und der funktioniert gut. Da gibt's auch durchaus, ne, am Ende des Spiels kriegst du so ein bisschen, wenn du ein paar dieser Dokumente gelesen hast, auch ein bisschen mit, was dass dieser blaue Blob eigentlich ist.
Ich hatte das Gefühl,
was man da oben findet.
Die ganze Zeit hatte ich das Gefühl,
warum das alles so ist.
Dass das Spiel damit einen Twist machen will, was der Blob ist. Und es war eigentlich so nach dem ersten zugehörigen Dokument, dachte ich so, ja, alles klar. Meine, ja, schau ihn dir doch an, natürlich. Und dann am Schluss das Spiel so, oh, guck mal hier, der kleine Blob. Und ich so, ja.
Ja. Naja, ich hatte meinen Spaß dabei, ich habe das gern gespielt. Es kommt auch sehr gut an da draußen. Aber du teilst jetzt nicht die Meinung, die sehr zufriedene Meinung da draußen beim Publikum.
Nee, nicht so. Also mich hat das auch so von vorne bis hinten einfach nur von der Art, wie es designt ist und seiner Ästhetik an das Kena Bridge of Spirits erinnert, das ich auch schon vor etlichen Monden, vor etlichen Schlafen besprochen habe. und das war ja eigentlich ähnlich, ne? Also auch die grafische Gestaltung war diese farbintensive Comic-Grafik, da gab es auch kleine Blobs mit Augen und da auch so alles so ein bisschen herzig und so ein bisschen auf jugendlich getrimmt und sowas. Und das hat mir eigentlich gut gefallen, weil das hatte einen spielerischen Kern, der ganz cool war. Und der hier hat mich halt echt, ehrlich gesagt, nicht so mitgenommen. Die Geschichte hat mich nicht so mitgenommen. Und dann am Schluss war es wirklich nur so, dass ich dachte so, ja, aber meinen kleinen Blob, den trage ich hin, wo er will. Das ist ja alles okay. Also es war jetzt nicht schlecht oder sowas, aber diese Euphorie teile ich nicht. Weil also alles, was es so an interessanten Neuerungen oder so mitgebracht hat, ist an mir nicht so haften geblieben, größtenteils. War okay, es ist ja auch schnell vorbei, es geht ja ruckzuck rum. Diese Art von Spiel kann eigentlich gar nicht so richtig lästig werden. aber es, also normalerweise mag ich diese kleinen Spielepackungen und hier war es eher so am Schluss, dass ich gedacht habe, ja, okay. Der Schluss war schon echt, der war nochmal relativ stark gemacht. Deswegen bin ich viel versöhnter aus dem Spiel rausgegangen, als ich es nach den ersten 2 Stunden gewesen wäre.
Ja, nee, auch das letzte große Areal hatte ich spielerisch echt unter, also für die Inszenierung wirklich gut. Und dann ist das Finale auch nicht zu langatmig. Da gibt's noch eine kurze, knackige Kletterei, die tatsächlich ein bisschen einen frustrierenden Einstieg hat, aber danach geht das auch. Und
ja, war das bei dir auch so? Hast du auch nicht gemerkt, wo es überhaupt losgehen soll?
Furchtbar. Also bin ich überhaupt gar nicht klargekommen. Also das ist seltsam. Ja, auch ein bisschen schlecht Design.
Das Spiel ist sowieso ein bisschen hakelig. Also man bleibt gerne mal in der Umgebungsgeometrie stecken. Absolut. Und dann habe ich schon, es war zweimal so, dass ich dachte, oh fuck, muss ich jetzt irgendwie neu laden, weil die Figur wirklich festhing und sie bewegt sich nicht mehr. Und irgendwie ging es dann doch wieder gerade so weiter. Und es gibt am Schluss diese letzte Kletterei, da muss sie eigentlich nur so eine Steinstufe hoch. Man sieht, da ist dieser Punkt, wo man sich immer einhakt. Man denkt, da muss es lang gehen. Aber das Spiel braucht hier gefühlt mehrere Sekunden, bis es realisiert, dass hier die Animation zum Hochklettern kommen soll. Und das tut es sonst nicht. Ansonsten ist es nämlich da eigentlich relativ gut reaktiv. Und dann.
Es ist ein bisschen seltsam. Ich hatte auch Probleme an dieser Stelle überhaupt in eine Kletterroute zu finden. Nach den ersten paar Griffen bin ich dann immer praktisch in einer Sackgasse gelandet und nichts, was ich so normalerweise aus dem Handgelenk gemacht habe, half. Das war ganz, ganz komisch. Da war
da war auch so ein Sprung der
Trefferfeedback im weitesten Sinne nicht gut. Und auch sonst stimme ich dir zu, auch bei mir, ich habe die PC-Version gespielt im Game Pass. Das Spiel ist im Game Pass, ist das perfekte Spiel für den Game Pass. 25 Euro würde es sonst kosten. Das würde auch mir insgesamt ein bisschen hoch erscheinen dafür, dass es halt nur so eine kleine Nettigkeit ist. Und die ist in so einem Abo super aufgehoben. Da kann man das einfach mit abstauben und hat so vielleicht auch einen netten Padded Cleanser. Ich hatte zuletzt ja auch eher größere Spiele, mit so einem Spider-Man, mit einem Assassin's Creed, waren das jeweils Dinge mit bisschen mehr Zeit invest. Und da war das für mich vielleicht auch gerade genau das Richtige. So einfach dieses, ach, diese Zwischenmahlzeit, dieser kleine Palette-Cleanser, ne, dieses Amuse-Bouche, ne, wie der Franzose sagt.
Ja, ja.
Vielleicht auch ein Hors-d'oeuvre.
Ja, das, also, ja. Also, wie gesagt, also genau sowas ist eigentlich immer mein Ding. Es war echt jetzt, so wie gesagt, der Anfang und auch so der Mittelteil war alles so ein bisschen so, hm? Also es hätte halt irgendwas gemacht, wenn die Story mich irgendwie mehr interessiert hätte oder sowas. Das, aber dann der Schluss, der Abschluss war echt gelungen. Also den, der hat mir wirklich gut gefallen, der ging richtig gut runter, kratzte nicht im Rachen, ja, also ja. Schön.
Und ich mag auch eigentlich eher, aber eher intellektuell, gar nicht so sehr, wie es im Spiel erzählt wird, das komplette Szenario, also was sie sich da ausgedacht haben, was da eigentlich los ist in dieser Welt. Ne, aber das ist eben etwas, was jetzt auch nicht so richtig, das müssten wir jetzt halt komplett spoilern. Ich finde, ein extra Spoiler-Teil hat das Spiel auch nicht verdient, deswegen unterschlage ich das jetzt einfach. Aber die prinzipielle Konstruktion, ja, dass das, was hier die Apokalypse eigentlich ist, was das ausgelöst hat, wie das gelöst wird, nett, das ist auch irgendwie mal was anderes. Es ist nicht die Klimakatastrophe, die menschgemachte, ja, was man vielleicht am Anfang für sich vielleicht denkt, ja, oder wo auch in der Steam-Community Leute ganz ängstlich fragen, ist das Game woke? Wir leben in der beschissensten Timeline, ja.
Ja, aber gut. Also ich meine, die findest du inzwischen echt überall.
Es ist entsetzlich.
Echt überall. Ich habe sogar bei Alan Wake 2 da kamen sie auch aus ihren Löchern gekommen. Ich habe gesagt, was ist denn da jetzt woke? Und dann war die, es gibt ja diesmal zwei Figuren. Und dann so, it's an Alan Wake Game and you're not playing Alan Wake half the time. Das war ja ein Glück, um Gottes Willen. Ja. Und das andere Ding ist, dass Saga Anderson, also die schwarze Frau, die man auch spielt als Co-Protagonistin, also anscheinend, das habe ich nur diesen Kommentaren entnommen, gab es irgendwelche frühen, weiß ich nicht, Teaser, geleakte Dokumente, was auch immer, aus denen diese Menschen entnommen haben, dass das mal eine weiße Frau gewesen ist. Und dann gewechselt wurde so, das ist so, dieser Race Swap, vor Release. Und dann denkst du nur so, um Gottes Willen. Ja. Also meine Güte, was für ein erbärmliches Leben muss man führen, dass man deswegen da Schnappatmung bekommt und dann, it's a woke game und ich kann das jetzt nicht spielen und ach, Herr Jemini.
Wirklich, also ganz, 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 ganz peinlich und ist, ja, wirklich furchtbar. Es ist auch wirklich in jeder Diskussion zu jedem Spiel heutzutage irgendwelche Deppen gibt, die hier auch noch irgendwie den Finger auf den Puls legen müssen und hier noch irgendwie sich praktisch sicher wähnen wollen, auch eine Trigger-Warning brauchen, also wirklich peinlich. Also, aber
aber sich über eine Trigger-Warning beschweren würden.
Ja, ganz genau. Im zweiten Satz, im selben Atem dann noch über Trigger-Warnings beschweren. In dem Fall ist es tatsächlich irgendwie eine ganz nette Konstruktion, die ist eher so ein bisschen aus dem Sci-Fi-Bereich entlehnt, das mochte ich. Auch wenn es eher so etwas ist, so ein anerkennendes Nicken, nachdem das Spiel durchgespielt und verstanden ist. Ich bin froh, das gespielt zu haben. Für mich kam das gerade recht. Ich würde es als gut bezeichnen, ne? Die klassische 7 von 10 auf der grünen Wiese. Ja, das passt. Ja. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich da keinen Cent ausgegeben habe, sondern dass es alles in unseren firmenbezahlten Game Pass Abo-Preisen mit drin war. Wie gesagt, das perfekte Abo-Spiel ist das und Ich bin der Meinung, das kann man sich auf jeden Fall mal antun. Ich glaube nicht, dass es für jeden was ist, aber ich denke, man kriegt in dem Spiel auch sehr, sehr, sehr schnell mit, was es dir bietet. Also wenn das erste Kapitel euch nicht abholt, dann könnt ihr es sein lassen.
Ja, wobei, also kommen wir echt drauf. Also es ist halt wirklich, es ist halt so ein, wie du schon sagst, es ist so das Petit Four unter den Videogames, ne? So nett und süß und passt schon. Selbst wenn es jetzt nicht perfekt ist und sowas. Und es hat einen guten Abschluss. Mich hat es ja tatsächlich so, am Anfang ist es noch ganz interessant, da denkst du so, oh, guck mal, was macht das denn da? Ulala.
Stimmt, ich hab auch die Demo damals gespielt, im Sommer irgendwann. Das ist auch gar nicht so lange angekündigt. Das ist auch nett. Das ist von der Ankündigung bis zum Release kein halbes Jahr, genauso macht man das. Und oder war das ein Jahr? War das letztes Jahr bei den Game Trailers, bei diesen Videogame Awards? Ist ja auch völlig egal. Nee, Xbox Gaming Showcase. Also das hat kein halbes Jahr gedauert, bis es rauskam. Das ist super so. Und bei der Demo hatte ich noch die war noch sehr viel grober, das hat sich gut weiterentwickelt, und die hat mich mehr erhoffen lassen. Und das ist auch durchaus interessant, so, ne, diese ganzen Klettermechaniken und verschiedenen Funktionen, dieses etwas involviertere, etwas komplexere, was dann letztendlich, dieses Potenzial wird ja nicht vom Spiel umgesetzt am Ende, es wird nicht mehr von uns abgefordert in irgendeinem hohen Niveau, aber das war interessant, das zu erfassen und kennenzulernen und zu meistern, wenn auch sehr einfach, war auch so ein netter Gedanke. Ich habe mich während des Spielens wirklich drüber nachgedacht, so, wann war das letzte Mal, dass ein Spiel mich kletternd so ein bisschen wenigstens gefordert hat. Ich erinnere mich an sowas wie Shadow of the Colossus, das vielleicht sogar noch mehr. Da war Stamina die eine große limitierende Energie und vor allen Dingen so ein bisschen ein etwas loseres, weniger geführtes Klettersystem, wo man auch durchaus durch die Bewegung des Colossus, auf dem man da rumgeklettert ist, durch die Luft geschleudert wurde und sowas. Und vielleicht das letzte Tomb Raider, also die letzten Tomb Raiders in der ersten Trilogie beispielsweise des Spiels, die ich damals auf dem PC gespielt habe, wo du halt eher so eine relativ simple Lego-Welt hattest, aber eben sehr viele verschiedene Kletter-Moves, ne, mit Salto rückwärts und irgendwelchen Sprüngen, ja, dass das Klettern dann regelrecht so puzzelartig war.
Pixelgenau, ne? Also
ja, das, so blockgenau.
Das Spektrum, was so Kletterzeug angeht, ist ja irgendwie so, das Tomb Raider ist so das komplett gegenüberliegende Ende, weil ehrlich gesagt, ich glaube, also ich habe das als sehr schwierig in Erinnerung, insbesondere.
Also Oldschool Tomb Raider, ne?
Ja, genau. Wir reden jetzt wirklich Oldschool Tomb Raider, ne? PlayStation 1 Zeit Tomb Raider. Und da war es ja wirklich so, dass du hast ja auch noch mit Keyboard gespielt damals, ne? Und dann musstest du da wirklich im genau richtigen Moment die Taste drücken, und weil die Animationen von Lara Croft so aufwendig waren, musstest du halt ungefähr so eine halbe Sekunde vor der Kante drücken, damit der Sprung weit genug ist, aber sie nicht einfach rettungslos nach unten stürzt und dann irgendwie du diese Ragdoll-Effekte bewundern darfst, wie sie am Boden zerschellt. Und das wäre mir heutzutage wahrscheinlich too much. Ich fand das immer geil. Tomb Raider war ja auch genauso eine Mischung aus Orientierung. Okay, wo geht's überhaupt lang? Da oben ist der Ausgang, aber wie komme ich da hin? Okay, da hoch, dann darüber, dann über das Ding, und das wird kippen, wenn ich drauf springe, dann schnell weiter. Und dann aber die Ausführung war halt auch noch sehr anspruchsvoll. Also eben mit diesem
Instrument. Wegen der Timings und sowas,
Timings und sehr krudes Instrument, Tastatur als Steuerung ist ja auch nicht so feinfühlig. Und das, wie gesagt, wäre mir jetzt exakt so umgesetzt, wahrscheinlich ein bisschen too much. Und dann das andere Ding ist natürlich halt so Nathan Drake und sowas, der klettert da hoch, wenn du ihn nur schief anschaust. Und einfach nur von leuchtender Kante zu leuchtender Kante. Und ich finde es, also in dem Spiel stecken die Mechaniken drin, die ein Spiel hätten machen können, das ich viel geiler gefunden hätte. Aber das wollten sie halt nicht machen. Das ist nicht das Spiel, das sie machen wollten, sondern es sollte halt so ein, ne, so ein Walking Simulator, halt ein Climbing Simulator.
Ich glaube auch, das Spiel, was sie hätten machen können, das Anspruchsvolle, wäre viel schwieriger gewesen. Viel schwieriger in eine befriedigende, in befriedigenden Zustand zu bringen, zu polischen, so dass es eben nicht frustrierend ist. Und es hätte eine viel schärfere, engere Zielgruppe gehabt.
Klar.
Weil ich glaube, du hättest sehr schnell einen Großteil des Publikums verloren, wenn du das Klettern zu anspruchsvoll gemacht hättest. Weil,
das ist so Getting Over It-mäßig.
Ja, ganz genau. Ist eigentlich auch ein Kletterspiel, ne?
Ist auch ein Kletterspiel, genau. Nee, also ja, mir ist schon klar, warum das gemacht wird. Ich habe ja auch nichts dagegen. Ist ja auch schön. Ich mag es ja auch manchmal, genau diese Art Spiel, das so den roten Teppich ausrollt und das war's, ne? Also wir haben ja hier nun wirklich auch keinen Mangel an diesen Narrative Games, die wir sehr, sehr positiv besprochen haben. Es ist nicht, dass Edith Finch oder sowas jetzt irgendwie die Gameplay-Granate wäre im Kern. Ne? Obwohl die Verschränkung von Gameplay und Story gerade da.
Oh, ja, also, ne?
Das macht's ja gerade gut, aber egal. Ne? Aber es ist nicht irre anspruchsvoll, selbst in dieser Fischfabrik. So. Und deswegen, ich habe da nichts dagegen. Es braucht halt nur irgendwo dann so einen Gegenpol und der fehlt mir hier so ein bisschen. Aber wie gesagt, so am Schluss, da haben sie dann nochmal ordentlich Zucker in meinen Kaffee gerührt und dann war das auch okay. Und ich würde auch sagen, also eine 7 ist okay. Man kann ihm auch eine 6/10 geben, wenn man es nicht böse meint, sondern einfach nur so als so, hey, es ist einfach nett. Es ist schon nett. Das kann man einfach mal so in einem Nachmittag mal eben so in die Pfeife stopfen und rauchen und fertig.
Ja. Das kann man auch auf dem Fernseher laufen lassen, selbst wenn kleine Kinder anwesend sind. Da wird niemand misshandelt. Da gibt's keine Finishing Moves. Da gibt's keine Decapitations und so weiter. Das ist auch ganz nett. Ich mochte es. Es war angenehm und vor allen Dingen, weil ich nicht das klassische Kiste schieben, drüber springen und sowas, die klassischen Puzzle-Plattformer-Aufgaben hatte, sondern einfach etwas leicht anderes, was ich in dem Zusammenhang mit so einem Narrative-Adventure noch nicht hatte. Das fand ich angenehm.
Ja.
und so. So komme ich vielleicht ein bisschen positiver aus der Geschichte raus als du, aber wir beide, ne, sind so wunderbar milde unterhalten. Ist doch schön.
Ja, nee, war echt ganz schön. Und wie gesagt, also ich bin halt sehr positiv rausgegangen, deswegen sehe ich ihm auch vieles nach. Wo ich vorher so ein bisschen, jetzt komm, mach mal. Aber bevor wir uns verabschieden, ich werde einen einzigen Spoiler werde ich noch austeilen, weil ich würde ihn mir wünschen. Und der Spoiler lautet, geht dem blauen Blob am Ende gut? Weil solche Spiele, wo niedliche Tierchen vorkommen, ich hasse es, wenn das irgendwie so ein Der-Hund-stirbt-Spiel ist. Und für die Menschen, die so ticken wie ich, werde ich genau diesen einen Spoiler jetzt noch verraten, bevor wir uns verabschieden. Und alle anderen können schon fluchtartig den Raum verlassen, wenn sie das nicht wissen wollen. Ja, sie hatten jetzt ihre Chance. Und die Antwort lautet, nein, dem blauen Blob geht es gut. Man kann das Spiel tatsächlich unbesorgt spielen.
Sehr gut. Passt schon. Interessant, dass du da so sensibel bist.
Hasse das. Ich hasse ja. Niedliche Tierchen, denen es schlecht geht, sind schon schlimm genug. Aber wenn ich dann die Kohlen aus dem Feuer holen kann, so wie hier, als das kleine Viech dann so in den Armen liegt und so, und ich so, nein! Wehe, du hast jetzt irgendwie so ein Depri-Ende-Spiel, ja? Dann mache ich den Podcast jetzt aber sofort, ja? Dann rufe ich den Sebastian an, nachts um eins, und sage, wir müssen jetzt podcasten, ja? Ich muss die Welt warnen, ja. Niemand sonst darf von diesem Spiel traumatisiert werden. Das kann ich nicht ausstehen. Ich mag das nicht, weil das ist ein Gefühlsspektrum, das das bei mir auslöst, das ich nicht ausstehen kann. Vor allem, weil es ja meistens keinen Wert hat. Es ist ja meistens nur so ein billiger, sentimentaler Scheißkniff.
Es ist ein billiger Effekt. Das ist auf einem Niveau mit dem Jumpscare, ne?
Ja, genau. Das ist der Tränen-Jumpscare. Ja, der, guck mal. Dieses Spiel brachte mich zum Weinen, Headlines, wo seid ihr? Ja. Und deswegen, also wie gesagt, es gibt ja immer Erfahrungen, die man aktiv aufsucht, weil man das mag. Und ich habe kein Problem auch mit depressiven oder melancholischen hier Stimmungen in Spielen oder sowas. Aber wenn ich eines nicht leiden kann, ist es dieses Gefühl von, oh nein, das süße Viech. Und das will ich nicht. Das vermeide ich aktiv, wenn ich kann.
Sehr gut. Ein Glück, dass du hier verschont wurdest. Ich werde versuchen, mir diese Besonderheit zu merken und dich auch in Zukunft fernzuhalten von Spielen dieser Art. Oder
auch, das ist auch gut für alle, weißt du?
Anderen Medien.
Weil dann sitzen,
gut für alle.
Sonst sitze ich nämlich wieder da und denke, jetzt muss ich alle meine Katzen drücken und muss sie abtasten und mich vergewissern, dass es ihnen gut geht.
Ja. Okay, das will keiner von uns.
Nein, so, vor allem als letztes die Katzen, die dann da sitzen. Was ist denn jetzt? Nein! Ich lieg hier, lass mich! Nein!
Ja, das ist ein schönes Bild in unseren Köpfen und ich denke, das ist ein schöner Ausklang. Ja, wie André seine kleinen Babys an sich drückt, die mit aufgerissenen Augen sich denken, holy shit, es ist wieder soweit, hoffentlich geht's diesmal schneller vorbei. Und wie er so langsam zu seiner Cat Lady mutiert. Also André Peschke ist vielleicht auch irgendwann so ein Dark Souls Endgegner. Ja, André, der halt mit Katzen wirft. Er wirft mit Katzen, ja.
Was? Nein, das würde ich ja nie tun. Das fand ich später übrigens auch scheiße. Schon. In Dark Souls, da gibt's ja den Riesenwolf. Und wenn du den Riesenwolf bekämpfst, dann verletzt du den und dann fängt er an zu humpeln und zu quietschen. Und das war auch scheiße. Das mag ich einfach nicht. Lass die niedlichen Tiere in Ruhe. Ja, lass uns einfach Menschen massakrieren, so wie es Gott gewollt hat.
Wir sind aber jetzt, wir sind hier runter vom Kletterberg und längst im Streichelzoo. Ich bin der Meinung, Thema ist erledigt.
Denke.
Ja? Ja, auch dieser Podcast ist wie ein weitwund geschossener Welpe jetzt langsam am Winseln.
Solange er nicht rund mit großen Augen ist, ist alles okay.
Das ist vielleicht unser Publikum gerade. Worüber redet der Onkel da? Der Onkel sagt, dass der Podcast vorbei ist. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt.
Er lebt jetzt auf einer Farm bei dem Onkel.
Ganz genau. Also das war es mit Jussant. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Vielleicht kann ja auch da der eine oder andere französisch Professor drunter bitte nicht uns Bescheid sagen, wie man das eigentlich ausspricht. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Das ist immer schön, wenn die Leute das bis zum Ende machen. Und besonderes Dankeschön an euch dafür, dass ihr uns unterstützt und uns ermöglicht, das zu tun, was wir hier gerade getan haben. Einfach über Spiele spielen, über die wir sprechen wollen und nicht irgendwelchen Trends oder Quoten oder Auftraggebern hinterherlaufen oder Werbepartnern und so weiter. Ihr seid zu 100% unser Einkommen. Ihr finanziert das und deswegen sind wir unabhängig und das ist
golden. Da sind wir euch sehr dankbar. Ihr seid die Besten. Und wenn es Gesprächsbedarf gibt, wendet euch ans Weltbeste-Spiele-Forum unter forum.gamespodcast.de. Das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Salut!